Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Es gibt eine neue Kreditkarte, die mithilft, die Umwelt zu schützen. Espresso mit den Details dazu. Und 10 Jahre nach dem Swiss Air Grounding, Espresso mit einem Rückblick und der Erklärung, wie die etwa noch vorhandenen 2 Milliarden Franken an Gläubiger ausgezahlt werden. Sie kennen die Werbung möglicherweise aus dem Fernsehen. Da ist eine wunderschöne Frau im Bikini auf einer Insel in den Ferien. Sie geht in einen Strandkiosk, postet verschiedene Sachen und zahlt bequem, zack, mit der Kreditkarte. Damit die schöne Frau auch in Zukunft auf der Insel kann posten und damit vor allem die Insel wegen der Erderwärmung nicht untergeht. Für das hat die Schweizer Firma jetzt eine Kreditkarte erfunden, die mithilft, die Umwelt zu schützen. Der Espresso-Redakteur Matthias Schmid.
Immer dann, wenn man etwas konsumiert, belastet man auch die Umwelt. Am offensichtlichsten ist das, wenn man fliegen oder ins Auto steigt. Aber auch bei kleineren, scheinbar unbedenklichen Ausgaben hat das einen Einfluss auf die Umwelt.
Zum Beispiel, wenn Sie im Restaurant gehen, essen, die Nahrungsmittel müssen ja produziert werden. Da entstehen Emissionen auf dem Bauernhof oder beim Transport. Und zum Schluss entstehen auch CO2, wenn Sie etwas ganz Normales kaufen, wie ein Hemd. Weil auch das Hemd muss ja zuerst produziert werden und transportiert werden. Auch da wird CO2 ausgeschossen in unsere Atmosphäre.
Sagt der Renat Heuberger, Geschäftsführer von der South Pole Carbon, einem Schweizer Unternehmen, das sich auf CO2-Kompensation spezialisiert hat. Dass wir Konsumenten uns diesen Umweltschäden bewusst sind, hat der Renat Heuberger die Idee von einer umweltfreundlichen Kreditkarte gehabt, wo der verursachte CO2-Ausstoß damit kompensiert wird. Die Karte, die gibt South Pole Carbon zusammen mit dem Kreditkartenunternehmen Corner Card raus. CO2, das kann man kompensieren, indem man umweltfreundliche Projekte unterstützt, zum Beispiel die Förderung von erneuerbaren Energien. Genau das wird mit der sogenannten Climate Credit Card gemacht. Bei Flugreisen gibt es so ein Angebot schon länger. Wenn man ein Flugticket kauft, kann man bei vielen Fluggesellschaften quasi noch ein Kompensationsticket dazu kaufen. Neu ist jetzt bei dieser Kreditkarte, dass alles, was man mit ihr zahlt, auch kompensiert werden kann. Je nachdem, für was man Kreditkarte braucht, ist aber der ökologische Fußabdruck unterschiedlich gross, sagt Renat Heuberger.
Wenn die Kunden zum Beispiel nur Geld rauslösen am Automat mit der Kreditkarte, Geld an sich hat keinen CO2-Fußabdruck, für die Kunden wird gar nicht kompensiert. Wenn der Kunde aber mit der Karte sehr viel reist und sehr viel tankt, dann wird ein höherer Beitrag zusammenkommen. Wenn man jetzt zum Beispiel für 1'000 Franken eine Reise unternimmt, dann werden im Durchschnitt 8 Franken für die Kompensation vom Klimaschaden von der Reise gezahlt.
Die 8 Franken, die zahlt aber nicht etwa der Kunde, sondern die Kreditkartenfirma selber. Der Teil der Marge, der sonst für andere Kundenbindungsmassnahmen wie Flugmeilen oder Ähnliches dem Kunden als Bonus zurückgegeben wird, fließt so in ein Umweltprojekt im Südpazifik. Marketingtechnisch sicher sehr geschickt, aber auch eine gute Sache. Das findet man bei der Umweltorganisation WWF. Der Fredi Lüttin hat das Angebot für Espresso unter die Lupe genommen.
Konkret hilft es tatsächlich zumindest das, was man konsumiert, dann auch zu kompensieren. Und das Projekt, das da unterstützt wird, ist auch unseres Erachtens ein sinnvolles und gutes Projekt. Von dort her bringt es dann tatsächlich etwas im Kompensationsbereich.
Kompensieren ist schon gut, das ist die Meinung vom WWF. Besser ist es aber, wenn es von Anfang an möglichst wenig zum Kompensieren gibt. Das Angebot werde nämlich dann problematisch, wenn es wie ein Freibrief zum Umweltschädigen angeschaut wird, sagt Fredi Lüttin.
In dem Punkt kann es so ein eine Beruhigung vom schlechten Gewissen sein. Ja, ich fliege nicht mehr gleich den Flieger nach Berlin schnell, ist ja kompensiert. Eigentlich braucht es die erste Überlegung, kann ich es nicht auch ohne Umweltbelastung machen.
Der Anbieter von der Kreditkarte ist klar, dass Kunden mit der Karte auch ein bisschen ihr schlechtes Gewissen können beruhigen. Der Renat Heuberger vom Klimakompensationsunternehmen South Pole Carbon sieht aber noch einen anderen Effekt. Entscheidend ist, dass jeder Kunde am Ende des Jahres eine Auflistung bekommt, wo ihm aufgezeigt wird, wie er mit seiner Kreditkarte die Umwelt belastet hat.
Aha, ich habe so und so viel fürs Tanken ausgegeben. Ich habe so und so viel fürs Fliegen ausgegeben. Und das war mein Fußabdruck gewesen. So viel habe ich das Klima belastet. Das führt dazu, dass sie im Jahr darauf vielleicht ihre Kreditkarte ein bisschen anders einsetzen und vielleicht sogar dazu für den Beitrag kann geleistet werden, dass sie sich ein paar Sachen im Leben anders überlegen und umentscheiden.
Der Entscheid, der nimmt einem aber Kreditkarte im Endeffekt nicht ab.
Der Beitrag von Matthias Schmid. Auf was muss man allgemein achten, wenn man den eigenen ökologischen Fußabdruck kompensieren will? Sie finden genau zu dieser Frage ein Interview bei uns auf der Internetseite drs1.ch unter dem Stichwort Espresso.
Espresso.
Konsumnachrichten jetzt mit dem Tommy Dettwiler.
Der Ständerat will, dass in Zukunft mehr in erneuerbare Energien investiert wird. So soll beispielsweise die Obergrenze für die kostendeckende Einspeisungsvergütung, kurz KEV, aufgehoben werden. Neu sollen bestimmte Anzahl von Projekten, die erneuerbare Energie ins Stromnetz abgeben, finanziell unterstützt werden. Und weiter soll mehr Geld für Massnahmen ausgegeben werden, die die Energieeffizienz steigern können. In Zukunft steht in der Schweiz bei allen Lebensmitteln ganz genau drauf, was drinnen ist. Das Kennzeichenobligatorium hat die EU gestern beschlossen und die Schweiz übernimmt die Regelung auch. Das Ziel ist ab dem Jahr 2014. Fett, Zucker, Salz und Protein, alles wird ab dann auf den Packungen deutlich kennzeichnet. Weiter soll beim Frischfleisch immer angeschrieben sein, woher das es kommt. Auch die Sachen, die häufig für Allergien verantwortlich sind, müssen fettgedruckt auf den Verpackungen stehen. Die Cablecom will den Schweizer Jugendsender Choice nicht auf ihrem analogen Netz verbreiten. Genau das hat aber das Bundesverwaltungsgericht vor einem Monat per Gerichtsentscheid bestimmt. Grund? Der Bund findet, dass der Jugendsender für die Sendevielfalt analog soll ausgestrahlt werden. Darum müsste Cablecom einen von ihren 36 Sender fürs Jugendfernsehen freigeben. Die Cablecom zieht den Entscheid jetzt aber ans Bundesgericht weiter.
Tommy Dettwiler mit den Konsumnachrichten. Ja, sie war unser nationaler Stolz, Swissair. Die Flugzeuge haben das Schweizer Kreuz in die ganze Welt rausgetragen, bis zum Schock von 2001.
Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen.
Wir erinnern uns alle noch an die Bilder vom Flughafen Zürich-Lothen, wo die weisse Flugzeugflotte mit dem roten Kreuz an der Heckflosse am Boden gestanden ist. Und nicht nur wir Schweizer sind fassungslos gewesen. Auch der Amerikaner, der zurück auf San Francisco wollte.
Die fliegen. Swissair wird nicht am Boden sein. Auch später nicht. Das geht doch immer. Das können sie doch nicht machen, eine Fluggesellschaft wie die Swissair untergehen.
Neben dem Image-Schaden hat das Grounding, wo sich der Sonntag zum 10. Mal jährt, auch einen beträchtlichen finanziellen Schaden angerichtet. Tobias Fässler von der DRS Wirtschaftsredaktion, wie viel hat das die Schweiz gekostet?
Ja, die Schweiz, der Bund, hat das rückblickend etwa 1,7 Milliarden Franken gekostet. Das sind einerseits Kredite, die der Bund gegeben hat, dass die Swissair dann wieder können fliegen konnte. Andererseits sind es aber auch Gelder, die der Bund in Aktien von der neuen Fluggesellschaft, der Swiss, investiert hat. Und dann haben auch noch Kantone etwas dran gegeben. Die haben etwa 600 Millionen Franken investiert oder als Kredit gesprochen.
Bund und Kantone haben also gut 2,3 Milliarden Franken verloren. Da sind aber auch noch weitere, ganz andere Kreise betroffen gewesen.
Ja, Geld verloren haben vor allem die Aktionäre, die bekommen so nicht mehr zurück. Die Aktien von der Swissair, oder besser gesagt von der SR-Gruppe, so hat dann der Konzern geheissen, wo die Swissair dazugehört hat, die war beliebt gewesen. Es war eine richtig gehende Volksaktie gewesen. Über 60'000 verschiedene Aktionäre hat die SR-Gruppe gehabt. Das waren auch viele Privatpersonen gewesen, Klein- und Kleinstanleger, die da Aktien gekauft haben. Und die haben, wie gesagt, alles verloren. Wenn man sich das Ganze mal vor Augen führen will, anfangs 2001 hat eine Aktie von der SR-Gruppe an der Börse noch 255 Franken gekostet. Gerade vor dem Grounding, ein paar Monate später noch 41 Franken. Und nachher ist es noch einmal rasant nicht gegangen, bis sie auch ganz wertlos war. In einem Internetforum habe ich einen alten Eintrag gefunden von letztem, wo vor ein paar Jahren mal einen gefragt hat, was er denn eigentlich mit seinen Swissair-Aktien noch machen könnte. Die Antwort war ziemlich einfach, das WC tapezieren.
Wer hat denn neben den Aktionären sonst noch Geld verloren?
Da gibt es verschiedene. Da gibt es zum Beispiel die Obligationäre, die haben zum Beispiel Schuldscheine oder Pfandbriefe gehabt. Verloren haben aber auch Finanzinstitute oder Banken, die der Swissair oder der SR-Gruppe Kredit gegeben haben. Es haben aber auch Firmen, die noch offene Rechnungen hatten mit der SR-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften Geld verloren. Sei das der Flughafen Zürich oder die Flugbenzingesellschaften oder aber auch die Pizza-Kurier und andere Lieferanten. Da geht es insgesamt um einen Schaden von 15 Milliarden Franken. Das sind 15'000 Millionen, die da sind verloren gegangen.
Jetzt lesen wir von Zeit zu Zeit, Tobias Fässler, dass noch Klagen im Zusammenhang mit der Swissair offen sind. Leute und Firmen scheinen noch Geld zu gut zu haben. Wie viel Geld ist denn da noch zu holen?
Wie viel, das sie am Schluss bekommen, das ist auch nach 10 Jahren noch nicht ganz klar. Der Sachwalter Karl Wüthrich sagt:
Wir haben im Verfahren für die Bereinigung der Passiven haben wir bei allen vier Gesellschaften rund 15 Milliarden Forderungen der Gläubiger anerkannt. Und auf diesen 15 Milliarden werden Gläubiger etwa 10-15% überkommen am Schluss und der Rest wird ihren Verlust sein.
10-15%, das sind etwa 2 Milliarden, die da Gläubiger noch zurückbekommen. Und der Grossteil von diesen 2 Milliarden ist schon erstritten worden.
Tobias Fässler, woher kommt denn das Geld, das da noch verteilt werden kann?
Das Geld, das kommt einerseits aus der Konkursmasse, also aus dem, was von der Firma noch übrig geblieben ist. Andererseits kommt es aber auch von sogenannten Zivilprozessen. Der Sachwalter Karl Wüthrich stellt im Interesse der Gläubiger, also eben von den Leuten oder Firmen, die noch Geld zurück wollen, Forderungen. Er fordert so zum Beispiel vor Gericht Geld zurück von Firmen, die mehr Geld haben bekommen, als eigentlich würde zustehen und so eben andere Gläubiger benachteiligt sind. Das erstrittene Geld geht dann in die Konkursmasse und die wird eben unter den Gläubigern verteilt. Etwas über 500 Millionen Franken kommen von solchen sogenannten Anfechtungsklagen bis jetzt, die der Herr Wüthrich erfolgreich geführt hat. Bis heute sind insgesamt etwa 1,2 Milliarden Franken an die Gläubiger ausgezahlt worden.
Und was ist denn eigentlich mit den Löhnen der ehemaligen Angestellten von der Swissair? Sind die gezahlt worden?
Ja, die Löhne, die sind gezahlt von den Angestellten und auch die Forderungen von der Sozialversicherung, also von der AHV und von der Arbeitslosenversicherung, die sind gezahlt. Das sind sogenannte privilegierte Gläubiger. Die bekommen 100% und die haben 100% von ihren Forderungen zurückbekommen. Das sind im Fall von der SR-Gruppe etwa 200 Millionen Franken gewesen.
Merci vielmals, Tobias Fässler aus der DRS-Wirtschaftsredaktion. Das Swissair Grounding, das sich am Sonntag zum 10. Mal jährt, ist das Wochenende immer wieder ein Thema da bei uns auf DRS1, zum Beispiel im Trend am Samstag, Viertel ab 8. Ein Dossier mit allen Beiträgen dazu finden Sie bei uns im Internet drs1.ch. Ja, es ist kompliziert. Ja, wir müssen uns immer wieder von Neuem einlesen. Aber man kommt nicht drum herum, weil es geht ums eigene Wohl. Versicherungen und persönliche Vorsorge sind gemeint und sind eben wichtig. Espresso hat darum auf dem Bundesplatz letzte Woche bei der Aktion Treffpunkt Bundesplatz Gratisberatungen angeboten. Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit gehabt, dabei ihre Fragen beim Vorsorgeexperten zu platzieren. Crispin Zimmermann von der Espresso-Redaktion, um welche Themen ist es da gegangen?
Beim Stichwort Versicherungen ist die Überversicherung im Mittelpunkt gestanden. Der Herbst ist die Zeit, wo viele Versicherungen auslaufen oder verlängert werden. Der Rudi Ursenbacher vom Beratungsbüro Versicherung hat ein paar Beispiele, auf was man schauen sollte, ob man nicht doppelt versichert ist und darum eben auch doppelt Geld zahlt.
Klassiker von der Überversicherung sind, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Autoversicherung schaut, die Insassenversicherung. Nachher haben wir in vielen anderen Produkten, zum Beispiel in Haushaltsversicherungen oder auch in Krankenversicherungen, haben wir nachher viel noch so Rechtsschutzversicherungen für einen Teil vielleicht vom Privathaushalt eingeschlossen.
Und diese Rechtsschutzabdeckungen könnten sich dann eben wieder mit einer eigentlichen Rechtsschutzversicherung beissen, sofern man so eine hat.
Versicherungen war das eine Thema letzte Woche. Es geht darum, dass man nicht doppelt versichert ist. Die persönliche Vorsorge das andere. Das Ziel ist ja, dass man nach der Pensionierung plus minus im gleichen Stil weiterleben kann. Kann man dann sagen, Crispin Zimmermann, wie viel Geld das man im Monat so braucht?
Ja, einfach pauschal kann man es natürlich nicht sagen, weil es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie ein Mensch gelebt hat bis dahin. Rudi Ursenbacher und andere Berater haben aber trotzdem Modell mit Erfahrungswert.
Die Lebenshaltungskosten für ein durchschnittliches Ehepaar gehe ich davon aus, dass das heute zwischen 5'500-6'000 in ländlichen und 7'000-8'000 Franken in städtischen Gebieten ist. Im Monat.
Für 6'000-8'000 Franken muss man aber schon sehr eine gute Rente haben, dass man so eine Summe zusammenbringt.
Normalerweise langen einem da die AHV und die Pensionskasse bei langem nicht dafür. Darum sei es eben wichtig, dass man zur Ergänzung noch eine dritte Säule hat, sagt der Fachmann. Und darum dann eben auch das Drei-Säulen-Prinzip, wo man immer wieder davon gehört, wenn es um die Vorsorge geht. Hörerinnen und Hörer auf dem Bundesplatz haben eben auch genau dann zu dieser dritte Säule Fragen gehabt, zum Beispiel, ab wann man sich ernsthaft soll Gedanken machen, wie es finanziell nach der Pensionierung soll weitergehen mit dem ganzen Prinzip. Der Rudi Ursenbacher sagt, für das könnte es nie zu früh sein.
Empfehlenswert ist, dass man im Alter vielleicht so von 35 sicher das erste Mal spätestens die ganze Altersvorsorge, wie sie heute für mich aussieht, mal anschaut. Oft passieren dort entscheidende Momente. Man gründet vielleicht eine Familie, man kauft sich vielleicht ein Einfamilienhaus. Das sind so Elemente, wo sich sicher lohnt, die allgemeine Vorsorge und eben auch die Altersvorsorge mal als erstes anzuschauen. Spätestens mit 50, 55 sollte man eine Altersplanung in Angriff nehmen, damit man auch noch weiss, was habe ich die nächsten 10, 15 Jahre noch für den Sparbedarf, wenn ich die Lebenshaltungskosten abdecken will, die mir vorschweben.
Reden wir zum Schluss, Crispin Zimmermann, noch über die Auszahlungsform der Rente. Fahre ich da besser, wenn ich mir Pensionskasse und die drei Säulen en bloc auszahlen lasse, oder ist es gescheiter in Form von monatlichen Zahlungen?
Auch da muss man einmal mehr sagen, das ist von Person zu Person wieder ganz anders. Entscheidend kann sein, ob man zum Beispiel eine Erbschaft erwarten darf oder sonst andere grössere Einnahmen, wenn man zum Beispiel noch etwas verkaufen kann, nachdem man pensioniert wird und so weiter. Der Rudi Ursenbacher gibt folgenden Tipp ab.
Persönlich finde ich bei allen Leuten, die wenig Geld auf der Seite haben in der dritten Säule, sollte aus meiner Sicht die zweite Säule als Rente beziehen, weil es nebst der AHV dann auch ein gesichertes Zusatzeinkommen ist im Alter.
Der Rudi Ursenbacher vom Beratungsbüro Versicherung, nicht mit VE geschrieben, sondern wie Fairness. Das Konsummagazin Espresso bietet Ihnen übrigens immer wieder gratis Beratungen an. Die nächste schon am kommenden Mittwoch, dann mit der Doris Slongo. Unsere Rechtsberaterin verschafft Ihnen Durchblick in Sachen Obligationenrecht, Zivilgesetzbuch, Strafrecht, ja, wie die Gesetzestexte auch alle heissen. Wenn Sie einen konkreten Fall haben, dann schreiben Sie uns, wir freuen uns darüber. Am einfachsten machen Sie das via unsere Internetseite drs1.ch.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.